Meine Damen und Herren, ich habe also nur eine halbe Stunde Zeit und muss eigentlich über etwas reden, was nämlich ziemlich kompliziert ist. Und deshalb muss ich das sozusagen, ich habe mir gar kein Manuskript gemacht, weil ich bekannt bin, wenn ich einen Vortrag halte, immer die Zeit überziehe. Also am besten, ich bereite gar nichts vor, dann kann ich abbrechen, wo ich will. Ja, es geht hier eigentlich über diese Wachstumsorientierung, die uns, ja, also die Frage, die an uns gestellt ist, kann das in Zukunft weitergehen? Diese Frage zu beantworten ist eigentlich ganz leicht, ja. Dass also der Wachstum, es kommt darauf an, auf was sich das Wachstum bezieht. In unserer alten Auffassung der Physik ist die Materie an erster Stelle, ja, und die Art und Weise, wie Materie miteinander umgeht, das sind sozusagen die Naturgesetze, die man hat in der Bewegung, das sind alles abhängige Dinge, die man hinterher eben dann noch definieren muss und dann feststellt, dass die auch ziemlich festgelegt sind durch Naturgesetze, die allgemein gültig sind. Nun, diese alte Physik, die hat den Vorteil, dass man hoffen kann, wenn man gescheit genug ist, auch die Zukunft sozusagen vorauszuberechnen, um sich danach einstellen zu können. Aber den Nachteil, wenn das wirklich für alles gilt, was in der Welt da ist, einschließlich uns, dann nützt uns das gar nichts, wenn ich genau weiß, was in Zukunft passiert. Aber ich habe keine Möglichkeit, etwas zu ändern, weil ich Teil bin, eben dieser selben Natur. Was hilft mir das, wenn mir jemand sagt, dass ich in diesem Augenblick jetzt hier rede und das weiß ich auch schon vorher und wenn ich irgendwelche Dummheiten mache, dann kann ich auch nichts ändern, weil das ja auch festgelegt ist. Es ist nicht ganz befriedigend, wenn man den Eindruck hat, dass mit dem, was man tut, auch gewisse Verantwortung übernimmt, wenn man eigentlich gar keine Möglichkeit hat, davon abzuweichen. Ja. Das heißt also, dieses alte Bild, ich sage altes Bild, mit dem Big Bang, nicht, dass diese Welt also eben angefangen hat mit einem Riesenknall und alles Übrige jetzt einfach Nachwehen sind von dem, befriedigt mich überhaupt nicht. Aber ich will Ihnen dann auch gleich zeigen, warum diese Art der Betrachtung gar nicht wirklich stimmt. Also zunächst einmal, mit der alten Betrachtung wissen wir, dass es gewisse Erhaltungssätze gibt. Dass also, die ganz streng gelten, wie zum Beispiel die Erhaltung der Materie. Materie bleibt Materie und deshalb ist sie für uns so wichtig, weil sie so verlässlich ist. Dieser Pult steht da und ich drehe mich um und er ist immer noch da, weil er sozusagen auch an dieser Stelle sich selbst erhalten hat und er geht nicht weg. Und wir lieben Sachen, die also nicht das machen, was sie wollen, sondern die ich auch vorausberechnen kann und die mir dann auch folgen müssen. Das heißt, der Erhaltungssatz der Materie hat eben dann die Konsequenz, dass wenn wir auf unserem Planeten sind, wir wissen, dass der Teil des Planeten, das wir unsere Welt nennen, das ist die bewohnbare Welt, ist, dass die Materie, die da uns zur Verfügung steht, sich einfach nicht ändert. Das heißt, es gibt eigentlich gar keinen materiellen Verbrauch. Verbrauch von Materie nennen wir, wenn wir zum Beispiel irgendeine spezielle Materie nehmen, Kupfer oder irgend sowas, wenn ich die nun verwende, dass am Schluss das Kupfer weg ist und dass ich das verbraucht habe. Ich habe es nicht verbraucht, ich habe es nur verstreut. Ja, das ist also nicht mehr brauchbare Materie, behandeln wir als nicht existent. Und das ist eigentlich, indem wir dauernd sind, wir verbrauchen und verbrauchen und verbreitern das. Es ist nicht wirklich verloren, aber wer gibt sich die Mühe, dann auf dem Acker herumzulaufen, um diese Kupfersteine wieder aufzunehmen, zusammen und sagen, hier habt ihr es wieder. Ja? Es ist besser, wenn die Natur das selber macht und die Natur hat Einrichtungen, dass alles, was sozusagen verloren geht, dann andere Lebewesen da sind, die das wieder rotieren lassen. Also, wir können die Materie nicht verändern, aber so wie wir sie handhaben, nimmt sie eben die ganze Zeit ab. Also da haben wir gar keine Auswahl. Nein, es stimmt nicht ganz. Ab und zu haben wir Vulkane. Ich rede ja nur von der Welt. Das ist die kleine Schicht, auf der wir leben, was da innen drin ist in der Erde. Das ist ja gar nicht zuständig für uns. Und ab und zu sollten wir froh sein, wenn ein Vulkan da ist, der uns etwas Eisen aus dem Mittelpunkt des Planeten nach oben schleudert, damit wir unser Blut ja wieder mit Eisen versehen. Ohne das können wir ja gar nicht leben. Also vielen Dank für diesen Ereignis. Ja, nun. Es gibt auch noch eine andere Erhaltungssatz, und das ist der Energie. Energie bleibt auch erhalten. Es wird nicht vermehrt und es wird nicht weniger. Und das führt dazu, dass wir zunächst den Eindruck haben, ja, wir haben aber eine Quelle, eine Energiequelle, die nicht auf der Erde ist, und das ist die Sonne. Die ist also ununterbrochen Energie eben zufügt, und das ist, wie wir feststellen, ganz wichtig, dass wir überhaupt so etwas wie Lebendigkeit, Leben hier haben. Leben kann nicht ohne eine Energiezufuhr eben existieren. Das ganze Biosystem ist angewiesen an diesen Sponsor von Energie, den wir also aus der Erde beziehen. Ja, wir sagen, naja, also wir haben ja nicht nur die Energie, die also von der Sonne kommt, unsere fossilen Brennstoffe, die graben wir aus. Dann müssen wir etwas runtergehen, um das nach oben zu holen. Ja, da haben wir gesagt, wir sind nicht auf die Sonne angewiesen. Aber wir vergessen dabei, dass die fossilen Ressourcen, die wir haben, gespeicherte Sonnenenergie sind, die über Millionen von Jahrhunderten gesammelt wurde. Die graben wir aus und sagen, es ist ja viel leichter, ich grabe nach, als dass ich da wie ein Sterntaler einfach nur meine Schürze aufmache und einfange, was sowieso immer herunterkommt. Ja? Das heißt aber insgesamt, ist die Energie, die eingestrahlt wird von außen, das ist ein echtes Sponsorship, die muss wieder entsorgt werden nach außen, sonst würde die Erde einfach immer wärmer werden. Und das heißt, es ist nicht die Energie, die das eigentlich Wichtige ist, sondern es ist auch bei der Energie, die für uns brauchbare Energie, die eigentlich wichtig ist für das Lebendige. Das heißt, wir verlieren Energie, weil die sich in Wärme verwandelt, und mit der Wärme kann ich sozusagen nicht mehr umgehen, es ist nicht brauchbar. So, dann wissen wir also, es gibt hier auf der Erde keine Möglichkeit, also das zu ändern, weil das sind einfach strenge Naturgesetze. Es sieht so aus, weil wir immer mehr nach unten graben und etwas ausholen, was gespeichert ist, und glauben, wir könnten das fortsetzen. Und wir sind jetzt da angekommen, dass wir immer mehr sehen, das ist eigentlich eine Mafia-Methode, dass wir also hier diese Erde ausrauben, und noch schlimmer, wir rauben sie nicht nur aus, sondern diejenigen, die es ausrauben, sagen, es ist meine Erde, die ich ausgegraben habe. Und dann kann man sehr reich werden, ohne überhaupt etwas zu tun, sondern nur zu sagen, ich stehe über etwas, was man ausrauben kann, und dann gehört es mir. Dann brauche ich nur einen Notar, der einen Zettel hinklebt und sagt, das ist einfach diese Ressource, die der sozusagen gefunden hat, und das gehört ihm. Ja? Das heißt, also in der Mafia wird man sehr schnell reicher, als wenn man einfach nur arbeitet. Ja? Das ist also das Ungleichgewicht, das wir haben, dass das Wertsystem so ist, immer neue Dinge, die sozusagen in unsere Sichtweise kommen, wenn wir die dann erfassen, sozusagen, und einen Notar finden, der einen Zettel hinschreibt und sagt, es gehört diesem und jenigen, können wir den Reichtum immer anreichern. Wir können jetzt auch anfangen zu sagen, wir beziehen auch den Mond mit ein und wir verkaufen auch die Oberfläche des Mondes. Dann haben wir einen enormen Zuwachs an Geld in diesem Fall, weil der Mond wurde vorher nicht bezeichnet als eine Geldanleihe, und jetzt ist es eine Geldanleihe. So, das ist eigentlich der Hintergrund, warum wir das Gefühl haben, es gibt ein Wachstum, ein materielles Wachstum, und wir eigentlich feststellen, das geht eigentlich auf diese Weise nicht weiter. Aber die Sache ist noch etwas anders. Es hat vor etwa 100 Jahren, hat sich die Physik fundamental verändert. Und das Komische ist, dass fast keiner weiß, was da eigentlich passiert ist vor etwa 80 Jahren, mit Ausgangspunkt eigentlich 100 Jahre her, Max Planck und so fort, diese neue Physik. dass die neue Physik ganz anders ist als die Physik des 19. Jahrhunderts, die eigentlich wir noch in der Schule lernen und mit dem wir eigentlich davor gehen. Und ich will Ihnen das also nicht im Detail eben sagen. Es hat im Wesentlichen damit zu tun, dass wir festgestellt haben, ja, wie soll ich das ausdrücken, dass Realität keine Realität ist. Nein, im Deutschen haben wir sogar den Vorzug, dass wir eigentlich selten von Realität sprechen, sondern wir sprechen hier von Wirklichkeit. Wirklichkeit ist ein Ausdruck für Kosmos oder Universum und so fort. Und wir gebrauchen das Wort Realität eigentlich nicht. Meister Eckhart hat den Begriff der Wirklichkeit eingeführt und er wusste vielleicht nicht, dass er hier eine Formulierung verwendet hat, die wunderbar ist eigentlich und das, was wir in der Physik als eine neue Erkenntnis haben, dass die Wirklichkeit keine Realität ist. Die Wirklichkeit ist etwas, das sich ständig ändert und nicht statisch beschreibbar ist. Eine ewige Änderung. Die Realität ist eine Objektivierung, aber nicht nur, dass ich Subjekt und Objekt unterscheide, sondern das Objekt auch noch isoliere. Ich trenne mich als Beobachter ab, wenn ich wirklich Wissenschaft betreiben will. Da sollen nicht meine Gefühle in die Ergebnisse mit hereinkommen. Das heißt, die isolierte Objektivität ist eigentlich das Ding und das Ding ist das Rest und das ist die Realität. Deshalb, die ganze Forschung, die wir heute haben, ist auf Realität aufgebaut und wir wundern uns, dass es sich so dagegen sträubt, das Lebendige zu bezeichnen. Ja, wir sagen, das kriegen wir schon hin, es ist nur sehr kompliziert und ihr müsst mir noch mehr Geld geben, damit ich das ganz Komplizierte immer besser sehe. Ja? Nein, das Endergebnis wird sein, dass es diese Materie gar nicht gibt. Und da wundern sich die meisten immer. Ich bin ja ein Kernphysiker und ich bin nicht ein Kernphysiker, weil ich Atombomben bauen will. Mein Doktorvater war Edward Teller, aber ich habe keine Wasserstoffbombe gebaut, sondern ich habe mich Materie sozusagen unterhalb von der Materie abgegeben, um zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, um dann festzustellen am Ende, dass es Materie überhaupt nicht gibt. Dann sagen sie, der arme Kerl, 50 Jahren etwas hingearbeitet, was überhaupt nicht existiert. Aber der Punkt ist, dass das, was da wirklich eingetreten ist, war schon eine ganz seltene Sache, dass innerhalb einer Disziplin ihr ihre eigenen Grenzen erkennt und nicht von außen gesagt wird, ja, pass mal auf, das darfst du nicht so verallgemeinern. Das heißt, wenn ich sage, es gibt die Materie nicht, dann heißt es nicht, dass es für uns wertlos ist, Materiebegriffe zu haben. Aber die Materie stellt sich heraus als eine vergröberte Form, wie man über das spricht, was eigentlich Wirklichkeit ist. Und das ist eben, dass im Wesentlichen bei der Realität das Lebendige eben verloren geht, während wir, die lebendig sind, sagen, ja Augenblick mal, das kannst du doch nicht einfach abstreichen. Nein, aber das tun wir auch nicht, sondern wir verwandeln heute den Menschen wirklich in einen Roboter, damit er auch in unsere Sprache mit hereinpasst. Nicht? Und deshalb, wir sollen ganz exakt und genau Dinge arbeiten. Also das kann der Roboter ja viel und unser Computer viel besser. Auch das Gedächtnis des Computers ist viel besser und er macht alles viel einfacher. Ja? Das heißt, das Beste wäre, wenn wir hier Frieden auf der Erde haben wollen, dass alle Menschen Roboter sind, dann habe ich gar nicht diesen Streit, die immer zu überzeugen. Ich muss dann nur einen Schalter machen und dann machen die, was sie wollen. Nein, also wir haben jetzt die Situation in der neuen Sprache, dass eine Formulierung entsteht, wo es eigentlich zeigt, im Grunde gibt es keine Materie, sondern was es existiert, ist das nur dazwischen. Nur das dazwischen. Es gibt nicht etwas, was ist, sondern nur, was passiert. Das heißt, wir können nicht mehr von Atomen sprechen. Da haben wir gehofft, das sind die kleinsten Teile, die noch Materie sind. Und daran sind wir dann gescheitert, weil wir auf einmal festgestellt haben, was ich greifen kann, das ist, jetzt habe ich das kleinste Einheit, jetzt muss ich nur noch herausbekommen, wie wir miteinander spielen, dass nun dieses Atom doch wieder eine Substruktur hat, ein Atomkern und so fort. Aber jetzt festgestellt, dass die Substruktur keine Materie mehr ist, sondern nur eine Verbindung. Das heißt, am Anfang gibt es nur eine Verbindung und nicht. Und das ist also eine Gestaltstruktur nur. und nicht A und B für erst und die dann miteinander verbunden sind und nicht so ist es nicht. Und wir sind daran gar nicht gewöhnt, dass wir mit mir etwas vorstellen soll, was nur den Zusammenhang beschreibt und nicht was an beiden Enden ist, ja? Obwohl wir das ja alle schon sehen. Viele von Ihnen haben ein Handy und haben Sie sich mal überlegt, warum das überhaupt funktioniert. Sie haben ja gar keine Strippe, um sich mit ihrem Freund in Paris zu verabreden. Ja? Die haben das nicht. Und Sie fragen mal, ja, warum kann ich also mit meinem Handy meinen Freund in Paris da erfahren? Das ist, weil ich ein Handy habe. Ja, und was ist ein Handy? Ja, die wenigsten wissen das. Dass hier etwas von dem einen zum anderen geht, die Brücke ist nicht materiell. Nämlich die elektromagnetische Verbindung ist immateriell. Das heißt, ich mache praktisch in ein Nichts, materielles Nichts, mache ich eine Delle rein und die Delle findet mein Freund in Paris und sagt, hier kommt mein Gespräch. Auch wenn er dann in Marokko ist, kann er es auch doch abholen, weil wenn ich eine Delle in das Nichts mache, kann ich auch auf den Mond gehen und kann das noch haben. Also ich habe eine total andere Welt in diesem Fall. Aber das ist jetzt in diesem Zusammenhang nicht so wichtig. Das Wichtige dabei ist, dass ich auf einmal verstehe, was der Unterschied ist zwischen dem Toten und dem Lebendigen. Weil wir brauchen das dringend. Nämlich wenn ein Mensch mit dem Toten sozusagen gleich ist, dann wird er nie die Fähigkeit haben, diese tote Welt zu manipulieren. Weil er ist ja selbst sozusagen in die Naturgesetzlichkeit einbezogen. Und deshalb erfinden wir auch es. Ja, der Mensch hat eben eine direkte Beziehung noch zum lieben Gott. Und deshalb übernimmt er eines von seiner Kreativität. Und deshalb sind wir nicht ganz von der Natur vorgeschrieben, sondern wir können sie sogar manipulieren. Die Ausgabe ist jetzt, alles ist kreativ, alles, nicht nur der Mensch. Der Mensch auf einem hohen Grade kann er das machen, aber alles ist kreativ. Das heißt, die Schöpfung, die ist sozusagen nicht etwas Statisches, sondern etwas, was sich dauernd ändert, was der Wirklichkeit entspricht. Nicht? Und wenn ich sie reduziere auf die Realität, ist es eigentlich eine Kastrierung. Dann kann ich nicht von dem Kastrieren erwarten, dass er wieder lebendig wird in diesem Fall. Das müssen wir im Hintergrund haben und Sie werden sehen, dass in unserer ganzen Sprechweise immer ist, dass wir eigentlich uns Menschen betrachten als etwas anderes als die Umgebung, in der wir eingebettet sind. Und deshalb auch immer nur uns Sorgen machen um uns selber. Anstatt zu sehen, dass wir Teil eines größeren Organismus sind, der miteinander verbunden ist. Und zwar verbunden, nicht auf irgendeine Wechselwirkungsart, weil die Wechselwirkung ist ja ein Energieaustausch. Energie ist eine sozusagen eine verschmierte Masse, das ist materiell. Da gibt es also keinen großen Unterschied. Nein, alles ist sozusagen immateriell letzten Endes. Und dass wir also nicht nur über unsere Zukunft nachdenken müssen, sondern wir müssen auch darüber nachdenken, dass das, was wir brauchen für unsere eigene Existenz, die Natur, dass die für uns dringend notwendig ist, wir können uns nicht von ihr eigentlich losmachen. Das heißt, wenn wir hier von Wachstum sprechen und immer nur den Menschen im Visier haben, dann ist das ganz falsch, wenn ich nicht nachsehe, ja, woher hast du das denn gestohlen, mit wem du da angewachsen bist? Hast du nicht etwas geholt, was dir gar nicht gehört? Ja, das habe ich schon gemerkt, aber das ist mir egal, das hat da mit der Natur nur zu tun. Nein, aber wir sind ja von dieser Natur eben abhängig. Und das ist eben ganz wichtig für die Bewertung, die wir dann hier ansetzen. Wir sind nicht Teile der Wirklichkeit. Wir sind, wie sich herausstellt, Beteiligte und Wirkende in dieser Gesamtheit. Es gibt nur das eine und die ist unauftrennbar miteinander eben verkoppelt. Und dieser Punkt ist ganz wichtig. Wenn wir nämlich hinterher fragen, wie unsere soziale Beziehung zueinander ist, wie gehen Menschen mit Menschen um und so fort. Wir haben den Eindruck, dass das für uns eine große Anstrengung ist, weil wir haben eine Geschichte hinter uns, die also immer nur, wo einer den anderen totgeschlagen hat und so fort. Also diese Barbaren im Hintergrund, 3,5 Milliarden Jahre, nur dieses Totschlagen wechselseitig, und jetzt endlich ist der Mensch da und sagt, können wir nicht was Gescheiteres machen, weil wir wollen vernünftig sein und also sagen, wir dürfen nicht einander totschlagen und wir haben da unsere Gesetze, wie wir das einfach behandeln müssen. Nein, das ist gar nicht so. Das ist überhaupt nicht so. Sondern, was im Hintergrund eigentlich da ist, ist, dass das Lebendige von vornherein angelegt ist, und was wir als unlebendig betrachten, ist nur sozusagen eine Ausmittlung von dem, was lebendig ist. Das ist so, wie wenn ich einen Ameisenhaufen aus großer Entfernung betrachte, ist es einfach ein Kegel, der im Wald steht und sich nicht rührt. Wenn ich hingehe, sehe ich das ein Gefusel hin und her. Nicht? Da ist eigentlich Leben im Hintergrund. Auch dieses Pult, das ist sozusagen für mich tot. Aber es hat eine Wärme. Und die Wärme kommt von der Bewegung, von diesen Molekülen, die da unten sind. Das ist überhaupt nicht tot. Aber in der Ausmittlung ist es so, dass es hier stehen bleibt. Wenn ich mich umdrehe, ist es immer noch da, weil es nur ausgemittelt ist. Oder wenn wir in unserer Gesellschaft von Menschen sprechen, ich will Autos verkaufen oder irgendwas, interessiert mich der Mensch überhaupt nicht, sondern ich zähle den nur ab und etwas über seine Gewohnheiten, und das reicht mir aus. Ja? Das heißt, der eigentlich lebende Mensch, der ist gar nicht wichtig, aber wenn ich eine Mittlung mache, dann kann ich prophezeien, was er eigentlich im Mittel macht, und kann deshalb auch diese Art von Wirtschaft führen, die wir bisher hatten. Nun, das ist ganz wichtig im Zusammenhang mit der Frage, also erstmal, was ist der große Unterschied eigentlich zwischen dem Belebten und Unbelebten? Ne? Da ist ein großer Unterschied, dass das Unbelebte, dass das dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik genügt. Ja? Das, also brauchen Sie es nicht zu merken, das ist ein komplizierter Ausdruck für das. Es ist ganz einfach, dass es heißt, in Zukunft passiert das Wahrscheinlichere wahrscheinlicher. Das ist mal wirklich eine Neuigkeit, dass das Wahrscheinlicher wahrscheinlicher ist. Ja? Aber dieser Ausdruck führt dazu, jeden Tag, wenn Sie Ihren Schreibtisch haben, am Morgen noch schön aufgeräumt, mittags ist es ziemlich ein Durcheinander, am Abend ein Saustall. Es geht immer nur in der Richtung, und Sie können hinterher ins Bett gehen und hoffen, wenn Sie aufstehen, dass der Prozess sich umdreht, so wie die Sonne wieder aufgeht, nachdem sie untergegangen ist. Nein, er ist überhaupt nicht aufgeräumt hinterher. Ja, und der Grund ist, weil eben das Durcheinander eine viel wahrscheinlichere Sache ist. Ein aufgeräumter Schreibtisch, der ist ganz unwahrscheinlich statistisch betrachtet. Er sehnt sich danach, wahrscheinlicher zu werden. Also geht es nur so. Aber wir wissen dann auch, ja, was machst du denn? Ja, ich muss ihn aufräumen, das mache ich dann nur am Wochenende. Aber wie kannst du ihn aufräumen, dass du das Wahrscheinlichere in das Unwahrscheinlichere verwandelst? Ja, das ist für uns in der Tat eine Überraschung. Können wir etwas tun, was dem zweiten Hauptsatz, also dass Ordnung immer nur in Unordnung über, wie können wir das umdrehen? Ja? Wie können wir den Strom aufwärts gehen, als abwärts zu gehen? Wir sagen, ja, das ist auch nicht ganz leicht. Ich muss eine ordnende Hand haben. Jetzt kommt die ordnende Hand. Ah, sagt man, das ist der Punkt. Die ordnende Hand, die muss eine Bewegung machen, die zivilisiert ist. Nicht so, verstehen Sie? So können Sie Ihren Schreibtisch nicht aufräumen. Er muss also schön ein Blatt nehmen und dann da ablegen und dann nehmen und dann da ablegen und so fort. Ja, das ist die ordnende Hand. Und diese geordnete Hand, die holt man aus der geordneten Energie, und die nehmen wir von der Sonne. Das heißt, deshalb brauchen wir die Sonne, damit ich eine Hand habe, die sozusagen eine zivilisierte Bewegung machen kann. Ja? Aber es ist nicht wahr, dass das ausreicht. Wenn ich nämlich dieses Blatt nehme und es da ablege, ganz schön, ja, und ganz, ganz gut führe und so fort, nicht? Dann ist diese Bewegung, braucht dieselbe Energie, ja. Aber ich stelle fest, am Schluss ist der Schreibtisch nicht aufgeräumt. Wenn ich nicht jedes Blatt, das ich vor mir habe, nachsehe, erledigt oder unerledigt, erledigt rechts ablegen, unerledigt links. Aber wer entscheidet denn in diesem Augenblick? Das kann die Physik gar nicht erklären. Da zeigt sich schon, dass hier hinter der Physik noch was sein muss, was das offen lässt, dass ich so oder so gehe. Und dann sage ich, das ist meine Verfassung. Der Mensch ist hier außerhalb von dem. Ja? Nicht? Und wenn Sie dieses Beispiel haben, dann wird das auch in der Physik auch so behandelt, dass wir sagen, ja, da gibt es Situationen, wo die alte Physik auch nicht mehr vorhersagen kann, was ist, weil sie in einem Zustand der Instabilität kommt. Und dann nehme ich immer als Beispiel ein Pendel, das hier und her pendelt, das kann ich beschreiben. Aber wenn es in dieser Situation ist, nach oben, ja, dann kann ich auch als Physikprofessor nicht sagen, ob es so runterfällt oder so runterfällt oder so runterfällt. Weil in dieser Situation, die ich also Instabilität nenne, instabiles Gleichgewicht, ja, in dieser Situation, das können Sie nennen, ein hochsensibles System, in welcher Richtung es runterfällt, hängt davon ab, was in der ganzen Welt passiert und sozusagen die Resultante gibt. Das heißt, ich sehe in diesem Augenblick nicht nur, was direkt an dem Pendel liegt, sondern alles, dass Sie hier sitzen oder dass ich links und rechts von dem Pendel stehe oder jemand greift nach seiner Nase, dann ist schon meine Rechnung im Eimer wieder. Wir haben also eine Möglichkeit, wie das, was ganz, ganz kleine Ursache ist, eine große Wirkung eben verschafft. Und das ist das berühmte Beispiel, die wir immer sagen, ein Schmetterling kann mit einem Flügelschlag einen Taifun auslösen. Ja, ja, das ist nicht, dass der Flügel von dem Schmetterling so gut würde. Nein, es muss in eine Situation hereingehen, eine Klimasituation, wo der Wasserdampf in Wasser übergeht und eine kleine Störung und dann macht es dies und jenes und das macht den Taifun. Das bedeutet unter anderem, wenn ich in einem Zustand der Instabilität bin, dann bin ich hochsensibel und dann erfahre ich etwas von dieser komischen Welt, von der diese komischen Physiker dauernd reden, dass sie eigentlich im Prinzip lebendig ist. Und auf diese Weise kommt die Lebendigkeit in unsere Sphäre rein und wir müssen mit der umgehen und stellen fest, dass wir in unseren Entscheidungen wirklich die Möglichkeit haben, auch der Kreativität, mit der wir auch die Zukunft verändern können. Es gibt diese strengen Gesetze nicht, dass aus A aus B hervorgeht, sondern es gibt, wie wir sagen, die Wirklichkeit oder die amerikanische Realität ist nicht mehr Realität, sondern ist Potentialität. Es gibt nur vor die Tendenz, in der es sich entwickelt, aber nicht, was im Einzelnen passiert, dass das vollständig offen ist. Ja? Nicht das ist sozusagen im Hintergrund. Und jetzt will ich Ihnen sagen, was hat das für Auswirkungen, wenn ich jetzt von Sustainability spreche, nicht? Also die Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, also das englische Wort Sustainability ist schon ganz gut, Ability to Sustain, dass ich die Fähigkeit habe, etwas sozusagen zu konservieren. Aber das ist doch nicht furchtbar aufregend, ja? Wenn ich mich ins Grab lege, dann muss ich überhaupt nichts tun, dann verändere ich gar nichts und dann habe ich das schon erfüllt, was eigentlich erlaubt ist, was wir Sustainability nennen. Nicht? Ich habe die Fähigkeit, dass sich nichts verändert. Aber wir müssen das, was existiert, als das Lebendige auffassen, dass zu dem Lebendigen auch gehört die Kreativität, dass ich einen Zustand habe, der kreiert wird, ja? Dass ich das behalten will. Und das bedeutet dann in unserer Sprache, es heißt nicht, dass ich die Leute, jungen Leute überzeugen will, Leute, Nachhaltigkeit, das ist euer Ziel, da müsst ihr Anstrengung machen, da schlafen mir ja die Füße ein, nicht, weil das gar nicht auffordert zu irgendetwas Interessantem. Aber wenn ich sage, nein, es benötigt, dass ich sage, dass das, was lebendig ist und sich verändert, dass das gefördert wird. Das heißt, für mich heißt Nachhaltigkeit, das Leben lebendiger werden lassen. Das Leben lebendiger werden lassen. Und dann sehen wir, da haben wir einen Aspekt, den wir sehen. Was wir beobachten in diesen glauben beobachten zu können in den 3,5 Milliarden Jahren, ist, eine Sache ist gewachsen. Und das ist die Lebendigkeit. Aus dieser chemischen Brühe ist ein Mensch hervorgegangen, der ein so komplexes System ist, dass Sie sich gar nicht vorstellen können, wie viel Universum, Zeitalter wir brauchen, um das so hinzuwackeln. Er ist ja in einem instabilen Zustand durch die Sonne in ein Gleichgewicht gebracht und wir müssen das aufrechterhalten. Das ist gar nicht so einfach. Und da habe ich eine wichtige Sache vergessen. Wenn wir erreichen wollen, dass etwas, was instabil ist, doch stabilisiert wird, Widerspruch. Instabil stabilisieren. Nein, wenn ich mehr als ein System habe, das instabil ist, wie zum Beispiel mein linkes Bein, mein rechtes Bein, wenn ich auf einem Bein stehe, bin ich wie das Pendel da oben und ich sage, ich bin frei, hier darf ich sein, ja? Aber ich liege im nächsten Augenblick am Boden. Das andere Bein sagt dasselbe und es passiert dasselbe. Das heißt, einmal frei sein und schon wieder gestorben reicht für uns nicht aus, ja? Aber wenn die sagen, lasst uns doch kooperieren. Wenn ich falle, geh du nach vorne und wenn du fällst, gehe ich nach vorne. Und das ist, was wir machen. Und auf einmal fangen wir an zu gehen, indem wir immer dann, wenn der eine schwach ist, der andere sozusagen das übernimmt. Das ist das eigentliche Geheimnis, dass das Lebendige auch über große Zeitabschnitte sozusagen die Instabilität übersteht. Weil ich mir Partner suche, der nicht dasselbe macht wie ich, sondern genau das kann, was ich nicht kann. Ja? Und wenn die miteinander kooperieren, dann haben wir die Möglichkeit, etwas auf lange Zeit hinzugehen. Das heißt, das bedeutet, das Wichtigste, wenn wir lebendige Systeme betrachten wie uns, müssen wir darauf achten, dass diese Balance nicht zerstört wird. Ich bin jetzt 80 Jahre, mein Gott, ich muss ja wahnsinnig gut gewesen sein, immer wieder zu balancieren. Nicht? Weil ich bin ein Kartenhaus, wo alle jede Karte instabil ist und tanzt da oben rum. Ja? Und wie kriege ich das hin, dass ich nach so vielen Jahren noch nicht runtergefallen bin? Nicht? Ich habe selbstverständlich viele Kandidaten, die, wenn ich schwach bin, der sofort einspringt. Ja? Das heißt, wir müssen verstehen, Leben bedeutet, in einen instabilen Zustand zu gehen, aber dann, jeder ist einmalig, so wie wir uns Personen als einmalig empfunden. Wenn wir einmaligen, aber nur einmalig bleiben und dann fragen, wer ist der Bessere und wer ist der Schlechtere, das geht gar nicht darum. Jeder ist einmalig, in seiner Dimension der Beste. Das Wesentliche an der Entwicklung des Lebendigen ist, dass das, was unterschiedlich ist, einen Partner sucht zur Balance. Das heißt, wir suchen uns genau das, was einem fehlt und das auch sozusagen, was das Zusammenleben von Lebenden braucht. Das bedeutet, also allein anders zu sein als der andere reicht nicht aus, aber das ist wichtig, die Differenzierung. Das wichtigste Element ist, dass das, was unterschiedlich ist, gelernt hat, mit dem anderen Unterschiedlichen zu kooperieren. Und eine Kooperation zu machen, dann sind zwei Dinge, die eigentlich nicht miteinander verträglich sind, müssen verträglich sein. Die können nur ein Spiel anfangen, um sich wechselseitig eine Logistik zu haben, dass sie sich wechselseitig stützen. Und dieser Vorgang, der ist sozusagen aufwendig. Medizinisch gesprochen ist sozusagen das Kreative, wie die Infektion. Ein Organismus wird gestört in seiner balancierten Situation, jetzt kommt etwas von außerhalb. Jetzt läuft der Gefahr, dass dieses Kartenhaus zusammenbricht. Nein, wenn es klein genug ist, wird er aufgenommen. Aber dann versucht man, dieses Neue zu integrieren und eine neue Balance zu finden. Das ist der Heilungsprozess. Und der Heilungsprozess dauert immer länger als die Infektion. Ja? Und das warten wir gar nicht ab. Wir sind in einer Situation, wo wir sagen, ja, aha, also indem man das System stört, das kann ich beschleunigen, ich störe es noch mehr. Dann komme ich an den Punkt, wo es zusammenklappt. Und das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Wenn wir zum Beispiel unseren Umsatz an Energie betrachten, im Vergleich zu dem Umsatz der Energie, die die ganze Biosphäre hat, die Sonne liefert uns das, dann stellen wir fest, dass die Sonne investiert in der Balance des ganzen lebenden Systems, ja? Balanciert einen Energieumsatz von 45 Terawatt. Das können Sie sich nicht vorstellen, was es ist. Ich will es übersetzen in Menschen, ich bin gleich fertig, in Menschenkraft. Also wie wir Pferdestärken haben, Menschenstärken. Für mich ist eine Menschenstärke eine Viertel Pferdestärke, weil nach dem Krieg haben vier starke Männer haben den Pflug gezogen, wo ein Pferd vorher war. Deshalb weiß ich, also ein Mensch ist ein Viertel Pferd, aber wir konnten es nur eine halbe Stunde. Und ich führe also einen Begriff heim wie Energiesklave, der also 12 Stunden diese Arbeit macht, ohne Kaffeepause. Ja? Wir haben im Augenblick, beschäftigen wir 120 Milliarden Energiesklaven, um diese 6,5 Milliarden Menschen zu versorgen. Ich meine, das ist ja unglaublich. Das heißt, die Überbevölkerung ist nicht, was uns Schwierigkeiten macht, sondern die Schwierigkeit ist, dass wir eine Geburtenkontrolle von Energiesklaven haben müssen, ja? Und dass es da eine Grenze gibt, und ich habe diese Grenze ausgerechnet, dass die eher bei der Größenordnung von 100 Milliarden Energiesklaven eben liegt, und das bedeutet 15 Energiesklaven pro Person im Augenblick. Im Augenblick ist es so, dass die Amerikaner 120 Energiesklaven pro Person haben, wir 60, ja? Die Chinesen haben 10, die Inder haben 6, Bangladeschi ein und die Afrikaner halten. Ja? Wir sind alle aufgefordert, einen Lebensstil zu entwickeln, dass ich nicht das ganze System zum Kollaps bringe. Ja? Und das bedeutet einen neuen Lebensstil. Und den müssen wir eigentlich erfinden. Es ist nicht sozusagen der Mangel an Energie. Weil der Mangel an Energie besteht überhaupt nicht. Wenn ich ausrechne, dass das Biosystem nur ein Viertausendstel der Sonnenenergie aufnimmt und das andere überhaupt nicht nutzt. Ja? Wir können noch genügend anderes von der Sonne nehmen, ohne es den Pflanzen wegzunehmen. Ja? Was wir immer machen mit den erneuerbaren, also mit den nachwachsenden Energieressourcen. Nein, nicht dort stehlen, wo wir eigentlich als lebendes System angewiesen sind, sondern die Sonne dort anzuzapfen, wo noch nie jemand hingelangt hat. Und das müssen wir machen. Es besteht überhaupt kein Grund, ich höre jetzt auf, es besteht darüber hinaus gar kein Grund, dass wir nicht die Energie bei anderen Frequenzen anzapfen, anstatt nur bei Rot und Blau, wie es die Pflanzen eben machen. Und das müssen wir machen. Und wir sollten nicht so pessimistisch sein. Wir haben praktisch, dass wir existieren heute, heißt, wir wissen, was Kooperation heißt. Ohne Kooperation wären wir nie als Mensch entstanden. Und die 100 Millionen Arten da draußen sind alle genauso Gewinner wie Sie. Wir haben hier ein Problem. Wir haben also hier eine Methode, dass 100.000 Gewinner da sind. Das ist ja fantastisch. Und das ohne Hauptversammlung jedes Jahr. Ja? Ist doch interessant. Können wir das nicht nachahmen? Und das bedeutet in gewisser Weise Dezentralisierung, das Problem aufzufangen. Und das ist uns auch gegeben, weil die Sonne haben wir überall und die reicht an jeder Stelle, auch bei uns hier, nicht am Äquator nur, aus, um das abzudecken, dass wir maximal umsetzen dürfen, ohne sozusagen das Biosystem zum Kollaps zu bringen. Danke.